Der Anteil an extensiven Grünlandflächen ist in Österreich sehr hoch. Speziell Steilflächen und Hutweiden werden oft mit Rindern genutzt. Worauf bei der Weidehaltung insbesondere auf sensiblen Flächen zu achten ist, darüber sprechen wir heute in AgrarScience Wissen Kompakt, dem Podcast der HPLV bei Gumpenstein. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andreas Steinwieder und zu Gast sind zwei absolute Grünland- und Weideexperten, Dr. Wolfgang Angerenger und Stefan Bischoff. Beide sind Grünlandberater der Steirischen Landwirtschaftskammer und haben uns eine super Infobroschüre mit ganz frischen Erkenntnissen aus dem EEB Weide-Innovationsprojekt mitgebracht. Und darüber werden wir heute sprechen. Sie werden uns Tipps mitgeben, all das, was Sie auch gelernt haben, weitergeben. Und ich freue mich sehr, euch bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Lieber Wolfgang, lieber Stefan, herzlich willkommen.
Danke. Dankeschön.
Wolfgang, vielleicht zu Beginn an dich meine erste Frage. Warum ist es insgesamt in diesem EEB-Weide-Innovationsprojekt gegangen und warum hat man sie dann speziell auch als einen Schwerpunkt die Hutweiden und die Steilflächen herausgenommen?
Ja, das Projekt hat gestartet vor circa 4 Jahren, denke ich, sind wir das erste Mal zusammengesessen und haben über die Herausforderungen der Weide gesprochen. Ursprünglich auch aus dem Grund, weil die Bio-Verordnung für Biobetriebe, biologisch wirtschaftende Betriebe alle Ausnahmen, die es bis dato gegeben hat, gecancelt hat. Sprich, es hat keine Ausnahme mehr gegeben für Betriebe, die nur sehr steile Flächen haben, um den Hof herum beispielsweise. Und auch keine Ausnahmen für Betriebe, die sagen, wir geben die Tiere auf die Alm, zum Beispiel ab Juni. Und davor lassen wir die Tiere aber noch im Stall, selbst wenn die Vegetation schon startet. Und das ist besonders für Betriebe im Berggebiet eben ein Thema gewesen. Wie können wir unsere sehr steilen Flächen so rechtzeitig und früh nutzen, wenn die Vegetation startet, ohne dass wir dabei den Boden zerstören, ohne dass wir Probleme mit dem Pflanzenbestand bekommen.
Ihr habt euch ja dann dem Thema Hutweiden und Steilflächen genähert. Was sind prinzipiell, Stefan, einmal, wie ordnet man Steilflächen insgesamt ein und was ist das Besondere bei Hutweiden?
Steilflächen per se sind im Prinzip dann Flächen von 30% Hangneigung aufwärts, haben wir da eigentlich gesagt. Wir haben auch im Projekt dann Flächen gehabt mit bis zu 50% Neigung, also wirklich sehr steile Flächen, die dann auch nicht mehr quasi mit Maschinen bewirtschaftbar sind. Mhm. Bei den Hutweiden ist dann das Spezielle, dass die wirklich so gegliedert sind durch Felsen, die vielleicht vorstehen, durch Baum, Einzelbäume, die stehen, Gebüschgruppen, dass sie dann wirklich maschinell gar nicht mehr bearbeitbar sind und deswegen eigentlich die Weidepflege empfiehlt, ja, dass quasi wirklich nur beweidet wird.
Ich habe am Anfang gesagt, diese Flächen sind sehr sensible Flächen. Und sie sind auch sehr wertvolle Flächen, wenn man sich die botanische Zusammensetzung oft anschaut. Vielleicht, Wolfgang, kannst du uns dieses Sensible ein bisschen herausarbeiten und können wir vielleicht da in die Richtung Gangelbildung, Steige sozusagen, die sich bilden oder bilden können bei diesen Flächen, über das Thema ein bisschen reden.
Wenn wir uns ein bisschen die Größenordnungen anschauen, also wir haben sehr viele Hutweiden noch in Österreich. Von der Statistik her sind so um die 5-6% der Dauergrünlandfläche sind Hutweiden, als Hutweiden klassifiziert. Da fallen die Almen jetzt nicht hinein. Mhm. Und wir haben sehr viele Steilflächen. Für die Steiermark habe ich mal eine Zahl rausgesucht. Über 6000 Hektar haben wir noch über 50% Hangneigung. Mhm, und das wäre die Hangneigungsstufe 3, bis wir klassifiziert haben. Über 50% heißt, dass wir die Maat zum Beispiel nur mehr mit Spezialmaschinen machen können. Das geht auch nicht mehr mit Traktor und Zwillingsbereifung zum Beispiel.
Also, da gehst hinten auch Motormäher, ja, speziell also aber schon.
Motormäher beziehungsweise mit Freischneider, Händisch, Sense und so weiter. Also wirklich sehr, sehr steile Flächen. Und das Thema Gangelbildung war ein sehr, sehr großes. Wir haben im Projekt 5 Betriebe besucht und über 3 Jahre begleitet.
Die waren in ganz Österreich verteilt, muss man jetzt dazu sagen, oder ganz Österreich, nicht nur in der Steiermark?
Ja. Wir hatten einen Betrieb in Tirol, im Zillertal, mit sehr steilen Flächen. Wir hatten einen Betrieb in Oberösterreich, in Salzburg und 2 in der Steiermark. Und ganz unterschiedliche Herausforderungen auf den Betrieben, wie wir es so kennen in der österreichischen Landwirtschaft. Jeder Betrieb ist für sich genommen einzigartig und individuell. Und genauso war es dann auch im Projekt. Es hat zum Beispiel ein Betrieb gesagt, der Tiroler Betrieb hat gesagt, er möchte keine Gangeln. Das war von vornherein die Vorgabe.
Warum will ein Bauer keine Gangeln haben? Weil er sie dann maschinell nicht mehr gescheit bewirtschaften kann, oder? Ist das ein Grund?
Also das ist auch in gewissen Gebieten die Philosophie. Wir wollen keine, also Gangeln sind ja Viehsteige, um das auch noch einmal zu sagen. Heißt, wenn jetzt Tiere über einen längeren Zeitraum immer wieder in Höhenschichtlinie über eine Fläche, über eine Hangfläche gehen, dann gehen sie mit der Zeit ja immer dieselbe, denselben Weg und damit entsteht dieser stufenartige, treppenartige Aufbau. Man könnte es auch als Terrassenweide bezeichnen. Wir haben diesen Begriff da auch in die Broschüre geschrieben. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückkommen auf das Diversitätsthema, wir haben es ja auch, oder ich habe es auch vegetationsökologisch angeschaut, also die Pflanzenbestandserhebung gemacht. Und das war erstaunlich, wie viele Pflanzen das da auf solchen Flächen vorkommen. Wenn man sich die Gangel anschaut, dann sind die Steige selbst nährstoffreicher, da sammelt sich Wasser und das sind die guten, also wie wir sagen würden, die nährstoffreichen Futtergräser, wie Englisch Reigras, Wiesenrispe vorhanden. Und zwischen den Viehsteigen gibt es magere Bereiche und da können sich die Magerwiesenpflanzen etablieren. Wie zum Beispiel Quendel, Thymian, Toast und so weiter haben wir da gehabt. Und die Tiere gehen dann hin und haben da eine große Apotheke bzw. Speisekammer vor sich liegen und können aus 100 Pflanzenarten auswählen. Und das ist schon was Tolles.
Stefan, du warst ja auch mit deinem eigenen Betrieb mit dabei und da ist das Thema Gangelbildung ja auch ein Thema. Und ich möchte vielleicht was dazu sagen. Wir waren einmal auf Exkursion in der Schweiz mit Betrieben, mit Bäuerinnen und Bauern, und da waren wir auf einem Betrieb und der hat zu uns gesagt, für ihn ist das Gangelbildungsthema nicht das große Problem. Also er steht zu den Gangeln, weil es auch dementsprechend Futterertrag bringt, aber er will keine offenen Stellen haben bei den Gangeln. Wie ist das bei euch daheim gewesen? Wie habt ihr euch verändert und in welche Richtung denkst du da?
Ich denke da eigentlich ganz ähnlich. Wir waren da, oder ich bin eigentlich in das Projekt als Praxisbetrieb dazugestoßen anfangs. Weil ich mich mit der Situation daheim ja schon lange beschäftigt. Wir haben hofnahe, steile Flächen, das heißt für die Beweidung steht nur das zur Verfügung.
Mit Milchkühen, muss man dazu sagen.
Ja.
Relativ Zweinutzungsrasse.
Genau, also schwere Kühe. Ja. Wie es halt traditionell in Österreich auch üblich ist im Berggebiet, trotzdem schwere Tiere. Und bei uns waren das, also wir haben mit der Weide da nicht neu begonnen, wir haben geweidet und das System war früher im Betrieb eigentlich die Nachstellweide, wodurch eben auf diesen Flächen doch sehr stark die Gangeln entstanden sind. Wir haben damit auch gelebt, die Fläche wäre so nicht bewirtschaftbar gewesen, weil man unten auch nicht zubekommt, das heißt, die Alternative wäre gewesen, aufforsten. Ja. Und wir haben ja hofnahe Flächen gebraucht für die Viecher, darum war das nie ein Thema. Und was wir eigentlich verändert haben, war eben, dass wir dort auf Koppelweide umgestellt haben. Das heißt, dass die Fläche immer nur 2-3 Tage beweidet wird.
Was hat das für Vorteile?
Dass die Fläche erstens einmal großflächiger begangen wird, die Viecher, also die Tiere, konzentrieren sie sich nicht so stark auf einen kleinen Bereich, den sie dann auch stark betreten. Der große Vorteil ist die Ruhezeit, die man hat, weil die Flächen dann wieder ordentlich aufwachsen kann, wirklich eine Ruhe hat. Man kann durch das Koppeln, man hat ja dann nicht nur so steile Koppeln, man hat ja auch Koppeln, die besser sind. Jetzt kann man da aufs Wetter ein bisschen reagieren, Bodenverhältnisse beachten, so dass man halt in einer Regenperiode nicht unbedingt die steilste Koppel hernimmt Und so lässt sich das viel besser steuern. Und der große Effekt war eigentlich, dass früher die Gangeln eigentlich offene Viehsteige waren. Das heißt, da war kein Bewuchs. Und das hat sich binnen weniger Jahre eigentlich komplett umgestellt, dass diese Gangeln eben überwachsen sind, so wie der Wolfgang vorher erwähnt hat. Genau dort eigentlich die wertvollen
Gräser stehen.
Gräser sind, die nährstoffreichen Gräser sind, wodurch, ich meine, das haben wir jetzt, kann man jetzt so nicht sagen, aber wodurch dann doch auch qualitätsvolles Weidefutter dort ist und nebenbei halt auch die ganzen Kräuter vorhanden sind.
Wolfgang, du hast ja mit dem Thema aus der Literatur her auch beschäftigt. Offene Stellen bei den Gangeln sind ganz problematisch, wenn es in Richtung Erosion dann geht und Verschlemmung sozusagen des Bodens und so weiter. Kannst du uns das ein bisschen erklären, damit wir die Bäuerinnen und Bauern und Zuhörer mitnehmen, dass genau auf das zu achten ist?
Ja, die Geschichte der Weidehaltung ist in Österreich eine sehr, sehr alte. Ist eigentlich schon Jahrtausende alt. Wir haben alles Kulturland. Das soll man vielleicht auch einmal erwähnen. Die Pflanzen, die wir da finden, das kommen in Österreich etwa 350 Arten im Wirtschaftsgrünland vor, wild wachsende Arten. Die sind eingewandert von Wäldern, Waldlichtungen, Auenbereichen und so weiter. Aber es ist alles durch die Bewirtschaftung entstanden. Also man kann sagen, alle unsere Wiesenpflanzen sind Kulturpflanzen, die aber wild wachsen. Mhm. Und die wir ja nicht aktiv ansehen, wie im Ackerbau, sondern die sind hier. Und je nach Standortbedingungen und Bewirtschaftung setzt sich die eine oder andere Art mehr durch.
Über das Thema Nachsaat werden wir schon noch ein bisschen reden, aber das reden wir später.
Das grob so skizziert. Aber die Frage nach der Erosion, die ist natürlich eine große. Diese Erosionsereignisse sind auch nichts Neues, die gibt es auch schon seit langem. Wenn man eine Fläche überweidet, also übermäßig beweidet, und das ist jetzt gar nicht so auf die Tierart bezogen, also das kann auch mit Schafen passieren beispielsweise. Die Überweidung ist dann, wenn man dem Pflanzenbestand, dem Weidepflanzenbestand, keine Chance zur Regeneration gibt. Also wenn ständig der Nachwuchs tief abgebissen wird. Und das passiert bei der Standweide. Die Standweide ist ein System, wo ich eine größere Fläche einzäune und die über viele Wochen hinweg immer gleich abgeweidet wird von den Tieren. Dadurch entsteht ein sehr großer Druck auf diese Gangeln, weil die werden ständig betreten, der Pflanzenbestand kann sich nicht erholen. Damit kann das instabil werden, wenn die Gangel an den Rändern aufreißen, so quasi wie der Rand von der Stufe, wenn der beginnt aufzureißen bei einem größeren Ereignis oder wenn ein Tier mal das abbricht, dann kann dort ein Erosionsgeschehen stattfinden. Und das nennt man dann Bleikenbildung oder Blorkenbildung. Das sind so aufgerissene Bereiche, wo also die Weidenarbe aufreißt und der bloße Boden, der Untergrund zum Vorschein kommt. Sowas muss man unbedingt verhindern. Und das Einzige, was wir eigentlich im Projekt mit den Betrieben gemacht haben, wir haben Weidepläne gezeichnet, wir haben die Kernweidefläche des Betriebes in Koppeln eingeteilt. Und für mich ist so der Richtwert, 5 Koppeln braucht jeder Betrieb. Das sind die Kernweideflächen. Und zwischen diesen Koppeln wird rotiert. Mhm. Und jede Koppel wird, ja, jetzt abhängig von der Größe und wie steil es ist, zwischen 2 und 4 Tagen beweidet. Und danach, und das ist das Entscheidende, müssen die Tiere von der Koppel weg. Mhm. Und die Koppel muss wieder 2 Wochen Ruhe haben, mindestens. Mhm. Wenn es steiler wird, wenn der Standort schlechter ist, wenn er
seichter,
weniger sandig, trocken, leicht erodierbar, ja, dann muss man auch länger Ruhephasen einplanen, also bis zu 4 Wochen. Ja. Mhm. Und dann, wenn man diese Grundsätze einhält, dann bin ich überzeugt davon, dass jede Fläche beweidbar ist.
Also Koppelwirtschaft, wenn man es von den Weidesystemen her jetzt ein bisschen anschaut, ihr habt ja, die Betriebe haben ja unterschiedliche Weidesysteme auch angewendet, aber ihr habt euch eigentlich am Ende des Projektes ein bisschen darauf verständigt, geeinigt, dass das Koppelsystem für Steilflächen und Hutweiden das geeignetste System ist. Es gibt ja die Kurzrasenweide, es gäbe Portionsweidehaltung, es gäbe das Mobgrazing. Aber wenn wir jetzt im Berggebiet sind, Steilflächen, Hutweiden, habt ihr herausgefunden, und das steht da in der Broschüre so drinnen, Koppelsystem passt sehr gut, oder?
Ja, genau. Also ich würde nichts anderes mehr empfehlen. Vielleicht ein bisschen was zu den Extremvarianten der Weide, also die an den Enden stehen. Im sehr niederschlagsreichen Gebiet auf ebenen Flächen kann man Kurzrasen machen. Ja, das ist im atlantischen Gebiet Nordeuropas wird das viel gemacht. Ja, da haben wir konstante Niederschläge, wir haben sehr lange Weidezeiten und man kann sehr viel mit dem englischen Reigras, also dem deutschen Weidelgras, arbeiten. Oder Wiesenrispe. Und auf der anderen Seite gibt's das Mobgrazing, das kommt aus dem Trockengebiet. Da sind wir im Prinzip die großen Grasländereien der Welt, ja, die ja eigentlich das größte landwirtschaftliche Produktionssystem darstellen, aber das haben wir eben nicht in Österreich. Wir haben kein primäres Grasland, sondern wir haben sekundäres Grasland, also wir haben ja Kulturgrünland. Es wäre von Natur aus alles Wald, wo wir Grünland machen. Und deswegen brauchen wir in Österreich, das ist eine meiner Erkenntnisse, oder unsere Erkenntnisse, ein Mischsystem aus diesen beiden Varianten, also aus dem günstigen, für Weide günstigen Klimaten mit viel Niederschlag und den Trockengebieten, genau das Mischsystem, und das setzen wir mit der Koppelweide um. Sprich, die Bestände bekommen Ruhephasen, bekommen Ruhepausen, um sich zu erholen.
Man muss ja dazu sagen, dann, gerade in diesen Ruhepausen wird wieder Wurzelsystem gebildet, und das gibt ja dem Boden dann den Halt.
Es gibt dem Boden den Halt. Zumindest bildet sich eine dichte Grasnarbe aus. Mhm. Ja, wenn wir die typischen Weidepflanzen sind, eigentlich keine Tiefwurzelpflanzen, das muss man auch sagen. Aber man kann natürlich den Wurzeltiefgang auf jeden Fall durch die Ruhephasen fördern. Was ich noch dazu sagen möchte, was wir auch drauf gekommen sind, und das war für viele Betriebe doch entscheidend, vor allem auch für den Tiroler Betrieb, der gesagt hat, er möchte keine Gangelbildung. Wir haben gesagt, okay, versuch mal einen Teil der Koppeln schon im Frühjahr zu beweiden, damit wir die Weidevorschriften erfüllen. Es muss ja nicht alles sein, weil der Betrieb war es gewohnt, den ersten Aufwuchs immer zu mähen, und durch diesen Wechsel Maat und Beweidung nur dann, wenn es trocken ist, ja, und kurz, aber eben spät im Jahr und immer zuerst diese Maat. Damit kann sich kein richtiger Weidepflanzenbestand eigentlich ausbilden.
Du sprichst jetzt das so. Thema Vorweide an, Frühjahrsweide, genau, rechtzeitig mit dem Weiden
beginnen. Auf das geht's jetzt hin, und das ist eigentlich ein, wie soll man sagen, das muss im Kopf stattfinden, gell? Dieser Prozess, das ist ein Umdenken gegenüber früher, wo man gesagt hat, man muss die Bierflaschenhöhe erreichen, bevor man anfängt zum Beweiden. Das war vor 20, 30 Jahren noch so die Maßgabe. Und jetzt sagen wir ganz klar, na, wir haben Dauerweideflächen, die werden beweidet. Wir brauchen einen Weidepflanzenbestand, damit das eben dicht wird, damit die Weidenarbe dicht wird und die Gangel stabil werden, ja. Und, oder eben überhaupt der ganze Bestand dicht wird und befahrbar wird und betretbar wird. Und dafür brauchen wir dringend die Vorweide. Das ist auch eine Erkenntnis aus der Kurzrasenweide heraus zum Beispiel, ja, was ihr auch in Gummstein schon seit Jahrzehnten propagiert. Und das ist wirklich etwas, das ich jedem empfehlen würde, wenn es Dauerweideflächen gibt, im Frühjahr rechtzeitig beweiden, weil die Pflanzen dann das Signal bekommen, hoppala, ich werde beweidet. Die ersten Haupttriebe, die ersten Blühtriebe, die sich im Frühjahr bilden, jeder Organismus möchte ja Nachkommen erzeugen, ja, so auch die Weidepflanzen. Ja. Und wenn ich die ersten Blühtriebe erwische, die Tiere verbeißen, dann bekommt die Weidepflanze das Signal, hoppala, es geht nicht so schnell. Und die echten Weidepflanzen gehen dann ganz stark in die Bestockung, sprich sie machen, sie gehen in die Wachstum. Breite, sie machen neue Triebe, Blatttriebe oft. Ja, die echten Weidepflanzen machen dann auch Blatttriebe. Du hast die Wiesenrispe angesprochen, das ist der ganz so wesentliche Ort. Aber es gibt auch viele andere Rotschwinglis in dem Hutwein- und Steilflächenbereich sehr wichtig, hat auch einen ähnlichen Wuchs. Und dann wird das Ganze dicht und stabil. Und das haben wir gesehen.
Also wir haben schon zwei wichtige Punkte jetzt besprochen. Das ist die Vorweide, es ist das Weidesystem, die Koppelweide. Das unterstützt eben auch die Ruhe, oder die Ruhe unterstützt, dass es zu keiner Gangelbildung kommt oder zu einer offenen Stellen im Gangelbereich. Wie entscheidend, Stefan, ist der Pflanzenbestand? Und jetzt kommen wir ein bisschen in das Thema, kann ich durch Nachsaaten, Übersaaten in die Herde hinein hier eingreifen? Und ihr habt das ja auch gemacht. Ihr habt bestimmte Kräuter oder auch Kleearten eingebracht. Vielleicht können wir über das Thema jetzt als nächstes reden. Stefan, vielleicht aus deiner Sicht einmal.
Ja, also aus meiner Sicht natürlich der Pflanzenbestand ist ganz entscheidend. Ja. Was ein Aspekt ist von der Vorweide vor allem. Vorweide erspart da ein bisschen die Pflege oder kann dem vorbeugen. Ja.
Weil unerwünschte Pflanzen im jungen Vegetationsstadium noch mitgefressen werden.
Früher eben noch verdrissen werden. Mhm. Ja. Weil das gerade auf die Steilflächen, es entstehen Trittschäden automatisch. Ja. Das kann man nicht zu 100% verhindern. Und die Gefahr ist schon da, dass solche Pflanzen dann mit der Zeit mehr werden, die dann auch nicht gefressen werden, die dann ausblühen können. Das heißt, um die Weidepflege, da sind wir eigentlich im Projekt auch drauf gekommen, um die Weidepflege kommt man auch nicht herum. Ja, also das muss man schon beobachten, zumindest selektiv.
Wenn man anreißen, beziehungsweise können wir jetzt auch, wann sagst du Weidepflege ein Thema? Im Herbst dann mulchen oder wie?
Nein, also wichtig ist, die Weidepflege zu machen, bevor diese Pflanzen blühen.
Okay.
Unabhängig. Das heißt, das gehört kann man jetzt nicht auf die Art dazu. Okay.
Wenn der Bürstling sozusagen zu blühen beginnt, dann muss
also man das
tun.
Man hat unterschiedliche Dinge gesehen. Nicht? Also wir haben eine Flächen gehabt in Salzburg, was sehr feucht war. Da haben wir mit der Flatterbinse das Thema gehabt. Da hat man gesehen, dass eigentlich die Weidepflege einen Rieseneffekt gehabt hat. Das war zwar damals eher im Herbst, gell, aber das hat sogar ins nächste Jahr sehr stark nachgewirkt. Und sonst hängt es schon stark vom Blühzeitpunkt
der unerwünschten Pflanze,
ab, wenn man das angeht. Ja. Ich daheim bin meistens so Ende Juni, Anfang Juli unterwegs. Ich habe viel die wilde Möhre eigentlich drinnen, was dann sehr stark daherkommt. Mit dem fahre ich eigentlich relativ gut. Aber ganz ohne Weidepflege kommst du da nicht durch. Mhm. Das Thema Nachsaat war jetzt nicht so übertrieben erfolgreich bei uns im Projekt. Man hat schon gesehen, dass zum Beispiel ein Nawai schon kommt. Ja.
Nawai ist eine Nachsaatmischung für intensive Weidehaltung, oder?
Intensive Weiden, ja. Mhm. Wobei eben da das Thema ist auf die Steilflächen, das ist halt dann wirklich nur auf die, so wie bei mir daheim, nur auf die Gangeln kommen, ja. Mhm. Weil dort nährstoffreicher ist. Mhm. Ja. Mhm. Das andere ist einfach zu mager. Was ein bisschen einen Erfolg gehabt hat, ist die Zichorie, die ja auch ein bisschen aus dem trocken Flächenbeweiden kommt. Die hat man auch gesehen, spitzwegerig auch begrenzt, ja. Das große Thema der Nachsaat auf die Steilflächen ist natürlich die technische Umsetzung, die da schwierig wird, ja, weil man einfach mit einem Nachsaatstriegel dergleichen da nicht arbeiten kann.
Wolfgang, kann man in die Herde hinein sozusagen per Hand oder per Kleinstreuer, den ich vielleicht auf den Quad aufbringe, vielleicht da ein bisschen was machen? Oder wie kannst du dir das vorstellen? Oder sagst du, insgesamt macht wenig Sinn?
Ja, die grünen Pflanzen haben grundsätzlich zwei Keimwellen in der Natur. Das ist das Frühjahr, das ist der Mai, wenn es wärmer wird, wenn es feucht ist. Und das ist der Spätsommer, der August. Das wären so für Wiesen, Nachsaaten, so die gleichen Zeiträume. Bei den Weiden mit Weidepflanzen haben wir gesehen, dass das eigentlich das ganze Jahr über geht. Und da kann ich, solange es halt in der Vegetationszeit ist und kein Frost, sowas darf nicht sein, und da ist tatsächlich der Spruch dann wichtig, egal wann feucht muss es sein und warm muss es sein, ja, dann habe ich die Möglichkeit, während der Beweidung noch die offenen Bereiche nachzusehen. Und da gibt es ja ganz einfache Tellerstreuersysteme.
Oder mit der Hand.
Auch handgetriebene, Handsamenstreuer, da gibt es natürlich, wenn man fahren kann, mit einem Quad, mit einem Tellerstreuer drauf, da kann man direkt auf die offenen Bereiche hinfahren, wo vielleicht Liegeflächen sind, wo Legerstellen sind. Das geht relativ, das geht sehr gut. Überall, wo Ampfer wächst, kann man sich vielleicht auch merken, wachsen auch diese Nachsaatmischungen gut. Mhm. Womit hängt das zusammen? Weil man muss sich vorstellen, das Saatgut, das man verwendet, das sind gezüchtete Sorten von den Wiesenpflanzen. Und diese Sorten sind eben für gewisse Nutzung mit einer bestimmten Nährstoffversorgung gezüchtet. Mhm. Und wir haben meistens auf Steilflächen und Hutweiden keine gut gedüngten, nährstoffreichen Böden, das muss man schon sagen. Da sind wir also eher im mageren Bereich und da tun sich diese Mischungen von Haus aus sehr schwer. Also es bleiben dann nicht mehr viele Arten übrig, die man da verwenden kann. Wir haben gesehen, dass die Futterzichorie tatsächlich eine Art ist, die fast überall kommt. Also es ist sehr nass, dann geht es auch nicht, aber sonst kommt das auf allen Standorten. Es ist wie der Salat für die Tiere. Also wenn man nachsehen will auf so Flächen, etwas für die Tiere, was gute Futterkraut ist, kann man eigentlich die Futterzichore schon empfehlen. Sehr robust, sehr trockenheitsstabil, aber eben zweijährig. Das heißt, man muss sie regelmäßig nachsehen. Mhm. Wenn man sie auswachsen lässt, entstehen große, lange Stängel, die vielleicht ein bisschen unansehnlich sind. Ja, deswegen. Aber die Tiere fressen sie normal so her, dass sie nicht blühen kann. Mhm. Und deswegen muss man sie regelmäßig sehen. Und das zweite, der Spitzwegerich, ist an zwei Standorten auch gekommen. Ist ein bisschen anspruchsvoller dann noch, wie die Zichorie.
Anspruchsvoller hinsichtlich Boden oder hinsichtlich Bewirtschaftung?
Dem Boden, also eher auf den besseren Standorten ist der dann auch gekommen. Auf dem sehr mageren auch nicht. Was von der Nawai, von dieser Nachsaatmischung für ja, so mittelintensive Weiden, könnte man sagen, ist eine relativ artenreiche Mischung, ja, die wir da verwendet haben. Ist der Hornklee zum Beispiel gekommen, denn der ist mir aufgefallen. Die Gräser natürlich auf den besseren Stellen. Ja. Mhm. Mhm. Was ich zur Pflege noch dazu sagen möchte, ist, was mir vorher eingefallen ist, die Tiere sind der günstigste
Pflegefaktor. Oder die Pflegemaschine.
Also wirklich auf das denken und deswegen muss die Vorweide sein. Die Tiere müssen alles, was man nicht haben möchte, diese Kräuter, die viel Blätter machen, denkt man an den Ampfer, an Bärenklau etc., ja, das müssen die Tiere im Frühjahr erwischen. Mhm. Und dann haben diese Unkräuter eigentlich viel weniger Chance.
Es gibt ja im Enster den Spruch, wer im Frühling als erstes seine Alm bestößt, hat im Herbst am längsten eine grüne Alm. Ja,
das ist genau das.
Und das trifft hier natürlich auch voll zu.
Ja, genau.
Mhm. Vielleicht ein paar Dinge jetzt da. Wir haben jetzt sozusagen die Übersaat, Nachsaat ein bisschen angesprochen. Vor allem, wenn es lückige Bestände gibt, kann das hilfreich sein. Man muss schauen, dass man artenreiche Mischungen verwendet. Das nehme ich auch ein bisschen mit aus dem Thema heraus. Man darf das nicht überbewerten, weil wir im Schnitt extensive Flächen haben. Das Thema weitere Pflegemaßnahmen, Wasserstellen. Was kann man dazu sagen im Berggebiet auf Hutweiden, Steilflächen? Ist ja oft eine Herausforderung, oder?
Ja, natürlich. Also die Wasserversorgung sollte schon in jeder Koppel gegeben sein, ja. Was durchaus eine Herausforderung ist. Also wenn man jetzt im Müffi-Bereich ist, im hofnahen Bereich, gibt es dann ganz einfache Lösungen, wo man einfach Gartenschleich weg, ja. Mhm. bis hin, wenn man natürlich die Weide dann fixer macht, kann man dann auch denken, dass man da eine fixe Wasserversorgung auch hinlegt. Bei den Hutweiden sind dann die Wasserstellen oft einfach gebunden, weil da irgendwo ein Quell ist, oder ein Bachel rinnt oder dergleichen, ja. Und das ist bei der Koppeleinteilung natürlich schon
eine Herausforderung
und auch natürlich die Erschließung, nicht? Wie kommen eigentlich die Viecher hin zu den einzelnen Koppeln? Kann ich jetzt daheim auch wieder von eigener Erfahrung Milchkühe, ja, sie müssen jeden Tag zweimal zumindest in den Stall, ja, in der Früh und am Abend. Und da muss natürlich auch dementsprechend der Triebweg vorhanden sein, ja. Mhm. Und da muss man sich dann halt, das sind dann so Sachen, da kann man jetzt kein Raster vorgeben, so gehört das gemacht, sondern das ist so betriebsindividuell, das hängt ab, wie liegen die Flächen um einen Stall? Gibt es vielleicht eh schon irgendeine Wege? Also das muss man sich wirklich
anschauen. Braucht Stufen. Anschauen. Genau. Es gibt im Übrigen zu den Triebwegen auch ein Video, das findet man im Internet, Weide-Triebwege. Das ist ein 20-minütiges Video, kann man vielleicht empfehlen, das anzuschauen. Da ist das ein oder andere vielleicht dabei, was man umsetzen kann daheim.
Genau.
Ihr habt über das Koppelweidesystem geredet, ihr habt über Ruhezeiten geredet. Kann man da im Zusammenhang mit Aufwuchshöhe ein bisschen was ableiten? Wann komme ich wieder zurück? Du hast geredet, 2 Wochen, 4 Wochen, je nachdem. Gibt es eine Aufwuchshöhe, wo ich sage, okay, es muss 15, 20, 25, 30, 40 Zentimeter hoch sein und dann komme ich wieder? Was ist da so ein bisschen, war ein Projekt herausgekommen?
Also es war ein angewandtes Projekt von uns, kein Forschungsprojekt in dem Sinn, dass man wissenschaftliche Erhebungen macht, exakte, sondern wir haben gesagt, wir machen die Erhebungen, die wir selber machen können und die Betriebe selber machen können. Das war die Vorgabe. Und ich bin erstaunt gewesen, wie gut die Betriebe die Aufwuchshöhenmessung gemacht haben. Wir haben nämlich die ganz einfache Eimerdeckel-Methode gemacht, die ihr adaptiert habt, ursprünglich aus der Schweiz stammend. Und da gibt es Richtwerte dafür, pro Zentimeter Aufwuchshöhe, wie viel Masse steht am Feld. Und das haben wir da herangezogen, um die Aufwuchshöhen zu auch das zu schätzen, was da an Pflanzenmasse, an Ertrag steht. Die Messung war denkbar einfach. Wir haben Beobachtungsflächen eingemessen auf einer Koppel, jeweils pro Betrieb. Die waren 5x5 Meter Plots waren das, 5, wo wir ja die Nachsaaten getestet haben. Und dort in diesen Beobachtungsflächen haben die Betriebe dann jedes Mal, wenn sie die Tiere eingetrieben haben, in die Koppel Aufwuchshöhe gemessen und gemessen, wenn sie wieder abgetrieben haben. Mhm. Also es waren 2 Messungen, Eintrieb, Austrieb. Damit hat man feststellen können, was haben die Tiere da an Zentimeter gefressen. Und das war richtig eine sehr gute Schätzung, wie ich denke. Es ist zum Beispiel so gewesen, dass am besten Standort über 8 Tonnen Trockenmasse rausgekommen ist, was die Tiere gefressen
haben. Jahresertrag.
Das ist schon vergleichbar mit einer Vierschnittwiese, mit einer gut gedüngten, was die Tiere selbst gefressen haben. Und aber bis zu zwischen 3,5 und 4 Tonnen, das war das Minimum im trockenen Jahr. 2022 hat es einmal einen trockenen Sommer gegeben. Und übrigens zur Trockenheit haben wir auch feststellen können, dass dieser Weidepflanzenbestand zwar, wenn es trocken ist, relativ schnell dann aufhört zum Wachsen, ja, das wird dann braun, aber sobald es wieder anfängt zum Regnen, der Pflanzenbestand ist nicht kaputt. Ja, das sind Pflanzen, die mit unterirdischen Ausläufern, mit Überdauerungsorganen an der Erdoberfläche quasi nur darauf warten, um wieder neu austreiben zu können. Die Knospen sind ja da. Und treiben dann sofort wieder aus, sodass man eigentlich im August oft einen zweiten Frühling hat. Oder wenn wir es heuer gesehen haben, da war im Juni schon diese Trockenheit und jetzt im Juli haben wir schon den zweiten Frühling gehabt. Also im Prinzip braucht man sich da jetzt nicht schrecken, wenn die Flächen braun werden. Natürlich, diese Auftriebshöhe ist schon vorgegeben gewesen im Projekt. Wir haben gesagt, ihr sollt's zu den Betrieben schaut, dass die Auftriebshöhe,
also wenn ich wieder zurückkomme,
dass die Auftriebshöhe in die Koppel mindestens 12 cm beträgt. Das war die Vorgabe. Das haben sie jetzt mehr oder weniger gut eingehalten. Ist natürlich abhängig vom Betrieb. Manche haben ein bisschen zu hohen Viehbesatz gehabt. Die haben das dann nicht geschafft. Die haben das ein bisschen unterschritten. Das hat man dann auch gemerkt im Pflanzenbestand, ja. Das war ein bisschen überfordert. Und andere dafür haben es überschritten. Hängt auch mit dem Pflanzenbestand oft zusammen. Die nasse Stelle, die wir gehabt haben, der Salzburger Betrieb hat zum Beispiel da ein Moor, ein Anmoor gehabt mit diesen Sauergräsern, mit der Flatterbinse, wie es der Stefan erwähnt hat. Und die bleibt dann übrig. Wenn die nicht gemäht wird, dann kann man die Eimerdeckel-Methode nicht mehr gut anwenden. Aber sonst kann man sie sehr gut anwenden. Das ist einfach ein Deckel von einem 10-Liter-Kübel, Loch in die Mitte mit einem Zollstock an 20 verschiedenen Stellen in der Fläche gemessen.
Und der Mittelwert.
Durchdividiert und der Mittelwert ist ja auch die mittlere Aufwuchshöhe. Also denkbar einfach. Und diese Richtwerte dazu, mit dem, wo es da an Masse steht, die haben relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Also das Dadurch haben wir abschätzen können, dass diese Weiden eben, auch wenn sie sehr steil sind, schon einiges an Produktionspotenzial haben. Gell?
Du hast vorher gesagt, 2 bis 4 Tage pro Koppel, so als Zielwert. Ja, ja. Wie tief habt ihr abgrasen lassen? Weil sagt man ja sonst möglichst tief. Muss ich auch bei Hutwein ein bisschen sensibler sein, weil ich Kräuter habe, wo vielleicht sozusagen die Triebspitze dann mitgerast wird oder so?
Ja, bei der Eintriebshöhe, Austriebshöhe soll man 7 cm nicht unterschreiten.
Also da ist eher also ein bisschen 12, höher.
12 bzw. 15 cm Oberkante, 15 cm geht noch. Darüber würde ich nicht gehen. Wenn das darüber kommt, wir haben das auch gehabt bei ein paar Koppeln, dann ist es gescheiter zu mähen, wenn es mähbar ist. Mhm. Ja, aber dann ist man schon zu spät.
Also 15 cm
auf 7 runter, das funktioniert noch. Mhm. Wenn das nämlich zu hoch wird, ja, über 15 cm, dann erzeugt man mit der Zeit immer mehr Geilstellen. Mhm. Also ausgewachsene Stellen in der Fläche. Und die muss man dann vermehrt putzen, pflegen, noch mehr. Ja.
Stefan, Düngen, Hutwein, Steilflächen, was kann man dazu sagen? Ich meine, der Hauptdüngerstreuer ist ja die Kuh, das Rind oder das Rind selbst einmal, oder das Tier.
Genau. Also das ist auch eine große Herausforderung, eigentlich auf die Steilflächen. Habe ich bei meiner Fläche genau das gleiche Thema, dass sie grundsätzlich nicht befahrbar ist. Das heißt, die einzige Möglichkeit, da eine Zusatzdüngung zu machen, ist im Prinzip dann ein Druckfass. Das machen wir auch einmal im Jahr, versuchen wir das zu schaffen, dass man dort auch was hinbringt. Zumindest einmal im Jahr eine verdünnte Gülle sollte schon sein. Bei den Flächen, wo es befahrbar sind, schaffe ich es auch, dass ich im Herbst immer Mist hingibt als Grunddüngung. Weil man darf eben nicht also acht lassen, der Wolfgang hat vorher die Erträge angesprochen, dass natürlich die Ausscheidungen für die Tiere dort für die Erträge nicht reichen. Das heißt, es braucht schon eine Zusatzdüngung, sonst muss ich halt mit der Weideintensität zurückgehen. Wenn das gar nicht möglich ist, bei Hutweiden kann das durchaus sein, ja, und extremen Steilflächen, dass das einfach nicht möglich ist, dann wird wahrscheinlich die Ruhephase länger dauern müssen. Ja. Optimal war es natürlich, das sehe ich ja bei meinen Flächen, dort wo ich gut fahren kann, gute Grunddüngung im Herbst mit Mist, so 10 bis 15 Kubik, und dann während der Weidephase noch einmal so 15 bis maximal 20 Kubik gut verdünnte Gülle, das ist ja schon fast dick auftragen, aber das wenn irgend möglich, wäre schon gut. Ja, natürlich hängt es immer von den Bedingungen.
Ich muss mal dazu sagen, dass uns da das Koppelsystem auch wieder ein bisschen besser hilft, als wie eine Standweide, weil bei der Standweide habe ich oft die Düngerkonzentration an jenen Stellen, wo sie die Tiere viel aufhalten oder gern liegen und so weiter und so fort. Und beim Koppelsystem ist das auch besser über die Gesamtweidefläche verteilt, oder? Das muss man auch dazu sagen, hilft Fall, sicherlich, ja. Gibt es im Bereich Düngung aus deiner Sicht, Wolfgang, noch was zu erwähnen?
Genau, diese Aufteilung der Dünger ist ja was ganz, ganz Entscheidendes. Beim Stefan ist zum Beispiel so, er hat die steilste Fläche tatsächlich als eigene Koppel, sodass die Tiere sich im Steilen aufhalten müssen. Sie können nicht auf die Ebene ausweichen. Die Ebene ist eigene Koppel. Das heißt, er kann auch variieren. Wenn es jetzt ein sehr nass ist, geht er eher in die Ebene. Wenn es trocken ist, geht er auch in die Steile. Auch das ist ein Riesenvorteil der Koppelung, wenn man sie ans Gelände angepasst macht. Das zweite ist bei der Düngung, wenn man das schafft, gell, dass man diese steile Fläche auch mit einem Seitenverteiler oder was auch immer düngt, dann haben wir gesehen, dass schon so um die 20% mehr Ertrag in diesem Jahr möglich ist. Das würde mit einer Gülledüngung 10, 15 Kubik auf jeden Fall so ansetzen. Das ist nicht wenig, weil das die Tiere so überholen. Und diesen Mehrwert kriege ich ja direkt umgesetzt. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, ich habe ja die Broschüre gelesen, sehr interessiert. Und manche Betriebe haben ja durchaus auch ertragssteigende Effekte gehabt oder umgekehrt gesagt, mehr Tiere pro Fläche halten können. Oder wie ist denn das so bei euch gewesen? Das war ja vielleicht auch ein Ziel ein bisschen, oder?
Das war ein Ziel. Also am eindringlichsten war das wirklich beim Salzburger Betrieb mit der Nassfläche. Und er hat sich halt dann wirklich die Arbeit angetan, das einmal zu mähen und zu putzen, also die Sauergräser da von der Fläche zu bringen. Da ist nämlich wichtig, dass man auf diesen nassen Standorten muss man sich die Arbeit halt dann antun und das Material wegbringen von der Fläche, sonst kann nichts Junges nachwachsen, weil der Mulch verhindert den Nachwuchs und der Mulch fängt an zu modern und die Tiere und die wollen dort nicht fressen. Also das sind die zwei Faktoren, warum das da ganz wichtig ist, in trockenen Bedingungen das wegzuräumen, und das hat so einen Effekt gehabt, dass er auf derselben Fläche zwei Tiere mehr halten hat können. Also das war da sicher am augenscheinlichsten. Und was auch geholfen hat, und da war eine Diskussion wieder mit den Betriebsleitern, vor allem mit den zwischen den Generationen, dass sie das einmal sehen haben müssen, dass man auch solche Flächen durchaus früher bestoßen kann. Und dass das allein schon einen guten Effekt hat, dass das gar nicht so stark auswächst. Also das würde ich auf jeden Fall...
Wenn wir so im Jahresverlauf uns das anschauen, also ich habe es am Anfang gesagt, möglichst früh hineinzugehen, dann über den Sommer schonend zu weiden mit Ruhezeiten. Was sagt ihr zum Herbst? Was soll ich im Herbst tun? Muss ich im Herbst was tun? Ist der Herbst empfindlicher wie der Frühling? Stefan und Wolfgang, wer von euch will dazu ein bisschen was sagen?
Ja, Pflegemaßnahmen im Herbst sind Kosmetik. Okay. Das ist für den Pflanzenbestand nicht mehr so relevant. Lenken tue ich den Pflanzenbestand in der ersten Jahreshälfte vor allem. Weil da gehen die Pflanzen in die generative Phase, da kann ich sie gut steuern. Ja?
Generativ heißt jetzt nicht in, also sozusagen in die reproduktiv, in die, nicht in die Blühphase, sondern in die Blattbildungsphase. Ja. Und das, unsere Rinder oder Wienerkäuer wollen ja Blätter fressen.
Und das ist wieder zurückzukommen an vorher, nicht, wie du gesagt hast, weil wer da im Frühjahr auftreibt, hat länger was davon. Das ist genau der Effekt, nicht, die Pflanze bleiben in der vegetativen Phase, Blattbildungsphase. Und
Herbst.
Im Herbst zu spät und im Frühjahr zu früher ist so gut wie nie. Das ist ein alter Spruch auch, und das kommt auch dorthin. Also im Herbst würde ich rechtzeitig die Tiere von der Fläche nehmen. Ich sage auch immer dazu, wenn dann noch Wiesen im Herbst beweidet werden, also neben den Dauerweiden noch die Wiesen können die Tiere sehr wohl schädigen, weil dort sind andere Pflanzen drin, das sind die Horstgräser, die dann besonders sensibel reagieren, wenn sie so tief runter verbissen werden.
Oft ist er noch feucht in der Zeit. Es ist nicht so ein dichter Pflanzenbestand grundsätzlich. Und also das sind dann die Ampferflächen der Folgejahre.
Du, ich daheim noch eigentlich immer so, dass die Wiesen gehören bis Ende September fertig nachgeweidet. Das kann man ja machen, die Heuwiesen zum Beispiel im Herbst noch einmal abzuweiden, weil zum Heunutzen geht der Aufwuchs dann nicht mehr. Das kann man ja gut tun, auch mit Koppeln. Da überträgt man das Koppelsystem genau gleich in die Nachweide von den Wiesen. Das kann man genau gleich machen, 3-4 Tage und dann weiter und die Fläche wieder in Ruhe lassen. Und dann zum Abschluss können sie wieder in die Dauerweiden. Wenn jetzt wirklich ein langer goldener Herbst ist, die Tiere auf die Dauerweiden, da ist es wurscht, aber nicht so lange auf den Schnittwiesen lassen.
Weil die Dauerweiden tritt
Die sind trittfester und das sind Pflanzen, die können ruhig tiefer über den Winter gehen. Die Dauerwiesen sollen ja 10 cm im Winter gehen.
Ich glaube, man kann auch sagen, was man eigentlich im Frühjahr rausgeht durch die Vorweide, das sollte man vielleicht im Herbst tendenziell früher wieder weg.
Und das hilft uns auch im nächsten Jahr dann wieder, weil da gibt es Schweizer Untersuchungen, dass wenn zu tief abgegrast in den Winter gegangen wird, das spürst du im nächsten Jahr sehr massiv, im Ertrag dann. Wir haben vorher kurz ein bisschen die pflanzliche Vielfalt angesprochen, sensible Pflanzenbestände. Und ich weiß ja, Wolfgang, du bist auch eine umweltökologisch interessierte Person und du kennst dich sehr gut bei den Pflanzenbeständen aus, bei den wertvollen, ökologisch wertvollen. In einem Projekt habt ihr die Betriebe begleitet. Wie hat sich das auf der Pflanzenbestandsseite verändert? Würdest du sagen, durch eure Aktivitäten ist die Vielfalt zurückgegangen?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist ein Trugschluss, dass man mit einer Beweidung da jetzt den, vorausgesetzt, man macht die Beweidung, so wie wir es geschildert haben. Ja. Ich meine, die Überweidung ist schon schlecht, nicht, wenn es zu Erosionen und so kommt, aber diese schonende Koppelweide ist eine schonende Weide. Wir haben Ruhephasen, wir gehen mit der mit den Niederschlägen, mit der Witterung. Ich habe zugegebenermaßen, kann man jetzt da keine Pflanzenbestandsänderungen groß abschätzen,
in drei Jahren.
Aber es waren keine Anzeichen da, dass irgendwelche selteneren Pflanzen da verschwinden würden. Ganz im Gegenteil, es entstehen ja Nischen. Vor allem, wo die Viecher dann auch offene Bereiche schaffen, können ja wieder schwachwüchsige Kräuter kommen. Dadurch, dass wir nicht im nährstoffreichen Bereich sind, können die dann eher besser sich sogar halten. Ja, als wie. Ich würde das sogar im Gegenteil sagen, dass wir sogar die Vielfalt durch die Beweidung erhalten, wenn nicht sogar fördern.
Ihr habt euch ja mit Planungstools ein bisschen beschäftigt. Neben der Aufwuchshöhenmessung habt ihr ja so ein Excel-Formular erarbeitet, das wir jetzt ja weiterverwenden dürfen, wofür ich sehr dankbar bin, wo man sozusagen auch im Vorhinein schon eine gewisse Planung machen kann für seine Koppeln. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen, Wolfgang. Wie geht man da vor? Wie arbeitet man?
Ja, also das ist ja ausgehend vom Koppelweideplaner, der schon existiert hat, vom Bio-Institut. Und wir haben uns angeschaut, erstens, kann man diesen Koppelweideplaner auch für diese Standorte, für die Steilflächen und die Hutweiden anwenden? Mhm. Also wir haben uns das angeschaut, passen die Kurven, die geschätzten Kurven vom Koppelweideplaner. Da gibt man ein, man muss seinen Standort einschätzen.
Also Steilheit, den Boden vor allem, die Witterung.
Es hat gegeben schon die Bodenbedingungen, also seichgründig, trockenheitsgefährdet hat es schon gegeben. Höhenlage war schon drinnen. Also man hat dann eine Aufwuchsschätzung vornehmen können, in was für ein Gebiet bin ich. Ja? Ist das ein spätwüchsiges Gebiet oder eher früheres Gebiet? Das hat man selber auch vornehmen können in dem Rechner. Und dann hat man eben seine Tieranzahl eingegeben. Und die Flächen sind dann rausgekommen, was man da rechnerisch braucht. Mhm. So, das haben wir dann verglichen mit diesen Werten, die aufgrund der Aufwuchshöhenmessung von der Eimerdeckelmethode herausgekommen sind. Und das Ergebnis war erstaunlich, weil das sehr gut passt hat. Mhm. In den allermeisten Fällen. Mhm. Es hat dann ein paar Faktoren gegeben und die haben wir dann versucht, da dazuzugeben aufgrund unserer Erfahrungen. Und das ist eben die Steilheit. Also erstens die Steilheit in Kombination mit den Bodenbedingungen, also ist das ein seichtgründiger Boden, ein tiefgründiger, ein trockenheitsgefährdeter oder nicht. Wenn man das kombiniert miteinander, dann kommt man auf sehr gute Schätzungen. Also man kann jetzt, wenn man mit der, als Praktiker beginnen möchte mit der Weidehaltung und die Weidehaltung quasi ausbauen möchte, zum Beispiel von
optimieren
einer...
Optimieren will?
Optimieren, das sagst du.
Oder die Kalbinnen darauf schicke ich jetzt da drauf.
Ja, man will mehr rausbringen aus der Weide, ja. Wenn das das Ziel ist, kann man das einmal vorausberechnen, was brauche ich denn schätzungsweise an Fläche?
Und das Jahresverlauf?
Im Jahresverlauf. Diese Gesamtfläche habe ich dann, die muss ich mir dann herrichten, also das brauche ich an Fläche, wo ich meine Koppeln einzäunen muss, wo ich Wasserversorgung brauche und da kann ich dann anfangen zum Rotieren. Also das finde ich jetzt für einen Einsteiger als ein sehr, sehr wertvolles Tool, weil es sehr gut auf den Standort dann hinzielt. Ja? Und man lernt ja auch. Am Anfang gibt man tendenziell natürlich ein bisschen mehr Fläche, aber man lernt mit der Zeit und kann das sehr gut. Ich bin überzeugt, so nach 2-3 Jahren läuft das System.
Gut, wir sind ja schon am Ende unseres Podcasts. Wir werden natürlich dieses Excel-Tool, das ist ein ganz simples Tool, verlinken, dazugeben zum Podcast. Also schauen Sie dort vorbei, wenn Sie es interessiert. Was haben wir? Ihr habt ja diese Broschüre herausgegeben, die werden wir natürlich auch dazu verlinken, dass man die kann man kostenlos herunterladen, hat 28 Seiten. Es sind die Praxisbetriebe, 5 Praxisbetriebe, sehr gut beschrieben. Und all das, über das wir jetzt geredet haben, das gibt es auch in schriftlicher Form, also nachzulesen ist ja, werden wir verlinken und dazugeben. Was kann man sonst noch empfehlen aus eurer Sicht zum Schluss?
Ich glaube, für den Beginn braucht es ein bisschen Mut, dass man sich einfach einmal traut, die Flächen wirklich zu beweiden, das einfach einmal versuchen. Und wir haben wirklich gesehen, also dass wir haben Standorte dabei gehabt, auch bei mir daheim schluffige Böden, ja, was wirklich für die Bodenbedingungen und für die Trittfestigkeit jetzt da ganz und gar nicht optimal sind, ja. Dass es auch da möglich ist und wie gesagt, die klare Empfehlung, die Koppelweide, das ist, glaube ich, durchkommen für das und einfach probieren. Ich glaube, da liegt schon ein Riesenpotenzial drin und auch eine Chance, weil wir haben in Österreich einfach viel solche Flächen, Grenzertragsflächen, wo man jetzt, wo sich die Frage oft stellt, bewirtschaftet man es überhaupt noch, ja? Mhm. Und die Beweidung kann da eine Chance sein, das arbeitstechnisch vertretbar und trotzdem gut zu nutzen.
Fingerspitzengefühl ist wichtig, oder, Wolfgang?
Ja, auf jeden Fall.
Kopf einschalten.
Auf jeden Fall. Mit der Natur arbeiten, weidelenkte Tiere. Die Tiere sind da die günstigsten Pflege, Faktoren. Und ich möchte schon auch aus vegetationsökologischer Sicht auch noch sagen, sind sehr wertvolle Flächen, wir haben es gesehen. Sehr viele Pflanzen können da nebeneinander wachsen. Also auch aus der Hinsicht ist es sehr, sehr wünschenswert, dass viele dieser Flächen erhalten bleiben, weiterhin bewirtschaftet werden.
Und sanft bewirtschaftet werden.
Und es ist einfach ein uraltes Kulturgut, muss man sagen, ja.
Und es liefert aber auch Futter sozusagen, da spare ich mir ja in der Zwischenzeit und ich kann sozusagen dann auch meine Tiere übers Jahr besser versorgen, oder?
Genau.
Gut, ich bedanke mich bei euch, dass es möglich war, dass wir eure Praxisforschungsergebnisse studieren durften, dass ihr uns mitgenommen habt in die extensiven Weidesysteme, Steilfläche und Hutweide. Danke auch für die Zusammenarbeit mit euch, die wir immer haben. Also wir pflegen ja einen guten Austausch mit der Beratung in der Forschung und das ist ein sehr gutes Nehmen und Geben. Beidseitig dafür sage ich ja danke, ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen und auch weiteren Interessierten weitergeben würden. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.